Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer anderen Geschichte des 19. Jahrhunderts, wie es im Untertitel des neuen Buches der Historikerin Birgit Aschmann heißt. Und es geht darin um die Deutschen und die Natur. Genauer davon und ausführlich wird uns die Autorin selbst erzählen. Birgit Aschmann ist unser Gast in dieser Lesart. Herzlich willkommen. Auf unserer hauseigenen Sachbuch-Bestenliste steht in diesem Monat auch dieses Buch der Historikerin Birgit Aschmann, Die Deutschen und die Natur, eine andere Geschichte des 19. Jahrhunderts. So heißt ihr Buch, unser Verhältnis zur Natur. Das ist natürlich in Zeiten der Klimakrise ein viel diskutiertes Thema, wie das 19. Jahrhundert auf die Natur geschaut hat. Das hat Birgit Aschmann ausgesprochen gründlich untersucht in einem nämlich über 700-seitigen Werk. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Aschmann.
Schönen Dank. Schönen Tag, Herr Scholl.
Es heißt immer, die Deutschen hätten ein besonderes schwärmerisches Verhältnis zur Natur. Der Wald sei die Kathedrale der Deutschen und so. Ihr Verlag, der setzt da noch eins drauf, der hat auf den Umschlag ihres Buches geschrieben, ein neuer Blick auf die Welt, wie die Deutschen die Natur erfanden. Wie jetzt? Die Deutschen haben die Natur erfunden?
Es klingt irritierend, gebe ich zu. Und um ehrlich zu sein, das soll es ja auch. Tatsächlich gibt es natürlich die Natur, seit es die Welt gibt. Aber es ist in unserer Disziplin gar nicht unüblich zu sagen, dass im 19. Jahrhundert Dinge erfunden werden. Also wir sprechen ja auch von der Erfindung der Nation oder auch der Erfindung der Monarchie, was sehr wohl konzidiert, dass man schon Phänomene hat, die eine lange Tradition haben. Aber nochmal, also womit man mit dieser Erfindung nochmal zum Ausdruck bringt, wie fundamental sich Dinge verändert haben. Und mir lag es halt am Herzen, deutlich zu machen, dass das selbst für die Natur gilt, dass man auf sie eingewirkt hat zum einen und zum anderen, dass man sie neu verstanden hat und dass das so wichtige Prozesse sind, dass man eben durchaus von einer Neuerfindung im 19. Jahrhundert sprechen kann.
Sie sind Professorin für europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dass Sie als Historikerin über Natur schreiben, das ist aber offenbar nichts Selbstverständliches. Sie sagen am Anfang Ihres Buches, die Historiker hätten die Natur lange nicht im Blick gehabt. Warum wollten Sie dann aber doch über die Natur schreiben?
Ja, tatsächlich war der Auslöser der Auseinandersetzung mit der Thematik mal eine Ringvorlesung, die ich veranstaltet hatte und ein Sammelband, der daraus hervorging. Und als ich diesen Sammelband dann nachher in den Händen hielt, das war genau das Jahr 2019, da war alles drin, was man dachte, was ins 19. Jahrhundert gehört. Sozialgeschichte und Politikgeschichte und Militärgeschichte und Emotionsgeschichte und alles Mögliche. Und es war aber gerade dieser Sommer Fridays for Future und ich dachte, irgendwas fehlt. Und das war halt die Natur. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir es mit der Natur ja in der Gegenwart immer häufiger zu tun haben, dass sie immer mehr die Schlagzeilen unserer Zeitung auch beherrscht und unser Leben prägt mit Klimakatastrophen, mit Bergrutschen und Überschwemmungen und Hitzewellen, dann dachte ich, das gibt mehrere Gründe, sich dieser Thematik anzunehmen und dass wir Historikerinnen uns ja auch immer dem stellen müssen, wo wir sagen, es gibt ja besondere Akteure und offensichtlich ist diese Natur doch auch ein besonderer Akteur und spielt eine besondere Rolle. Mhm. Und deshalb dachte ich, müsste ich diesem Defizit da mal zu Leibe rücken und habe mich seitdem mit dieser Thematik auseinandergesetzt.
Sie haben Ihr Buch geordnet nach 5 unterschiedlichen Verhaltensweisen gegenüber der Natur, die Ihrer Ansicht nach mehr oder minder aufeinanderfolgen im 19. Jahrhundert. Los geht es im frühen 19. Jahrhundert mit dem Naturdenken, Sehen und Fühlen der Romantiker, die ja eine neue Einheit von Mensch und Natur gesucht haben. Da ist viel drüber geschrieben, gesprochen worden, die Romantiker Novalis. Da kommt immer der Naturbegriff wie selbstverständlich herangeflogen. Aber woher kam diese Suchbewegung eigentlich? Das war ja noch vor der großen Industrialisierung und Verstädterung in Deutschland, wo es der Natur ein bisschen an den Kragen ging.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass es gar nicht so sehr darum ging, jetzt eine neue Einheit zu finden, sondern eigentlich um die Klage um die verloren gegangene Einheit. Das Wissen, dass etwas zerbrochen war, etwas irritiert war, es war irgendwie ein Ausdruck einer neuen Obdachlosigkeit. Denn man darf ja nicht vergessen, dass diese Romantiker zwar sehr naturnahe Bilder malten, ja auch gerade Caspar David Friedrich, die so zur Anschauung und Kontemplation einladen und dadurch etwas sehr beruhigen. Beruhigendes haben, vielleicht, aber doch vor dem Hintergrund einer unglaublich turbulenten Zeit entstanden waren. Die hatten die Aufklärung hinter sich, sie hatten die Französische Revolution hinter sich. Es war ein insgesamt ja 23 Jahre währender Krieg gegen Napoleon, der die Zeit prägte. Und aus dieser Krisenerfahrung heraus wuchs das Bedürfnis nach einer offenbar irgendwie verloren gegangenen Einheit. Mhm. Und das erklärt ein Stück weit diese Sehnsucht der Romantiker nach der Natur, in der man nicht nur diese Einheit zu finden glaubte, sondern in der man auch irgendwie Gottes verborgene Handschrift zu dechiffrieren hoffte.
Und nach den Romantikern mit ihrer Heiligung der Natur, wenn man so will, da setzen sie aber einen ersten harten Schnitt mit einem Kapitel über die Begradigung und Einhegung des Rheins. Das war eines der größten Bauvorhaben im 19. Jahrhundert in Deutschland. Was für ein Naturverhältnis kommt denn in diesem Projekt zum Ausdruck?
Ja, das habe ich das Verhältnis Natur verbessern wollen genannt. Es geht wenn man so will, die Hybris oder die Annahme, dass man die defizitäre Natur doch irgendwie verbessern müsste, das genauso verbreitet war wie die Sehnsucht nach der Natur oder vielleicht irgendwie ein Stück weit auch danach zum Ausdruck kam, aber sich speiste auch aus diesen Überzeugungen auch der Aufklärung, dass der Mensch etwas ist, was man verbessern kann und muss und nicht nur der Mensch, sondern eben die Natur auch. Und insofern fügt sich das in ein ganzes Panorama dessen, was man verbessern wollte. Und jetzt eben tatsächlich mit Blick auf diesen Riesenfluss, ein Mega-Unternehmen, was ja dann auch eine lange Zeitspanne umfasste und unglaublich viel Ressourcen und finanzielle Kapazitäten und Menschenarbeitskraft dann erforderte, aber eben zum Ausdruck brachte, dass man die Welt verbessern könnte.
Ich meine, spätestens 1882 hat man gemerkt, was mit der Rheinbegradigung auch bewirkt wurde. Nämlich, es gab ein Jahrhunderthochwasser mit enormen Schäden und vielen Todesopfern. Ein Kapitel, Raschmann, über dem ich zuerst gestaunt habe, über die Themensetzung, da geht es um sehr kleine Naturphänomene, wenn man so will, um die Cholera nämlich und ihre Erreger und um den Kampf der Menschen gegen die Cholera. Warum hat die Cholera in diesem Spektrum ihres 19. Jahrhunderts auch den Platz gefunden?
Die Cholera halte ich für ungemein wichtig. Also tatsächlich war die auch schon ein Stück weit jetzt in der Chronologie meines Arbeitsprozesses ganz am Anfang der Auseinandersetzung, weil ich den Umgang mit Seuchen schon immer spannend fand. Und zusätzlich kam dann irgendwann Corona und die absolut brüskierende, irritierende Erfahrung, dass wir im 21. Jahrhundert es mit Phänomenen zu tun hatten oder haben, die es eben im 19. Jahrhundert in dieser Weise schon sehr, sehr ähnlich gab. Es ist ja dann mal der Vergleich mit der spanischen Grippe gezogen worden in Corona-Zeiten. Das halte ich insoweit nur für bedingt richtig, sondern glaube, dass man viel mehr lernt, wenn man diese Situation vergleicht mit der Cholera, nämlich einer Erfahrung, die absolute Verunsicherung mit sich gebracht hat, wissenschaftliche Auseinandersetzung, Verschwörungstheorien, all das, was wir aus der Corona-Zeiten kennen, hatte man schon in der Cholera. Und das hat eben ist so eine Art Antwort nochmal auf diese Fortschrittshoffnung oder diesen großen Fortschrittsoptimismus, der zum Ausdruck kommt bei der Rheinbegradigung, der eben irritiert wird. Plötzlich hat man es mit nicht sichtbaren Angreifern zu tun, auf die man keine Lösung hat. Und das hat dieses fortschrittsoptimistische 19. Jahrhundert nochmal zutiefst irritiert.
Der ganz große Einschnitt im deutschen Naturverhältnis, der kommt natürlich in Deutschland wie in vielen anderen Ländern auch mit der massiven Industrialisierung. Im 19. Jahrhundert. Natur ausbeuten und erobern, haben Sie dieses Kapitel genannt. Sie schreiben da noch einmal über ein Gewässer in Deutschland, nämlich ein künstliches, den Nord-Ostsee-Kanal. Was ist denn an dieser Naturgeschichte nochmal so interessant und anders als bei der Rheinbegradigung?
Ja, tatsächlich sieht es ja so aus, als ob es vor allem Ähnlichkeiten gäbe, die es ja auch gibt. Also es handelt sich beides Male um Gewässer, um Wasserinfrastruktur, die gebaut oder ausgebaut wird. Aber gerade der Vergleich macht meines Erachtens nochmal deutlich, dass sich vom Anfang des 19. Jahrhunderts zu seinem Ende doch viel verändert hat. Angefangen damit, dass eben Tulla mit seiner Rheinbegradigung auskommen musste, mit rein menschlicher Muskelkraft oder Tieren, die geholfen haben. Aber er setzte vor allem auch auf die Kraft des Flusses selbst. selbst, also die Wasserkraft, die genutzt wurde, um Inseln wegzuspülen und dergleichen. Und es sollte, so Tulla selbst, eben ohne Zwang passieren. Und dieser Zwang tritt eben dann sehr viel stärker auf am Ende des 19. Jahrhunderts, wo man mit all den Mitteln der Industrialisierung, mit all dem Arsenal, was an Maschinen zur Verfügung stand, diesen neuen Graben hergestellt hat, als ein großes Geoengineering-Projekt des 19. Jahrhunderts, vergleichbar mit dem Suezkanal oder dem Panama-Kanal. Da ist der Nord-Ostsee-Kanal häufig vergessen, aber stellt genauso einen Mega-Einschnitt in die Natur dar.
Bei diesem Kapitel über die Ausbeutung und die Eroberung der Natur geht es auch bei Ihnen um die deutschen Kolonien. Damals haben die Kolonisatoren die Einheimischen als Naturmenschen angesehen. Dieses ausbeuterische und ja gewaltvolle, mörderische Naturverhältnis der Europäer dieser Zeit. Ich meine, welche Konsequenzen hat das gehabt für den Umgang mit diesen sogenannten Naturmenschen?
Da zeigt sich ja diese Ambivalenz, die auch zum Ausdruck kam, und diese Widersprüche im Umgang auch mit der Natur. War die Natur auf der einen Seite etwas quasi Sakrales, was man verehrte und dem man nachstrebte, und gerade eben auch in derselben Zeit, in der sich ja die Lebensreformer genau dieses Motto angeeignet haben, zurück zur Natur zu kehren und sie zu verehren. In der gleichen Zeit gilt aber die Natur, zumindest in dieser Form der Naturvölker, als etwas, was eben nicht zivilisiert war. Insofern war das eben primitiv und etwas, was allenfalls einer Art Verbesserung unterlag, was zum Beispiel die Missionare verfochten haben, die ja schon darauf setzten, dass diese Individuen, die sie dort trafen, dann irgendwie dem Heil zugeführt werden konnten durch entsprechendes Lernpensum, während die Siedler von Anfang an davon ausgingen, dass diese primitiven Völker eben auch aus rassistischen Gründen eben diese Form von Zivilisationsstufe ja niemals erreichen würden. Also ein ganz ambivalenter Umgang mit der Natur, der hier eben zum Ausdruck brachte, dass man eben gerade nicht zivilisiert war.
Was würden Sie sagen, Frau Auschmann, was wirkt heute am stärksten nach bei uns von diesen verschiedenen Naturverhältnissen im 19. Jahrhundert?
Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich alles zusammenkommt. Wir sind immer noch irgendwie auch in den Ausläufern einer Industrialisierung, zumindest wenn wir es global betrachten und sehen, wie Indien ja seine Kohlekraftwerke noch ausbauen will. Und trotzdem würde ich sagen, wir sind schon sehr geprägt aktuell auch von dem, was die Lebensreform uns mitgegeben hat, mit Blick auf, angefangen mit dem Vegetarismus auf der einen Seite.
Ende des 19., Beginn des 20.
Entschuldigung,
Jahrhunderts.
Genau, dieser breiten Bewegung, die sich gerade gegen Urbanisierung und eben alles gegen all das richtete, was man für eine Fehlentwicklung der Moderne hielt und Ausbeutung der Natur und gerade zurück wollte zur Natur. Und davon, sei es eben Stichwort Vegetarismus oder eben Wertschätzung der Natur, davon, glaube ich, sind wir doch schon stärker geprägt, als man das vielfach meint. Also so, dass man vieles von dem, was man heute erlebt, doch irgendwie zurückführen kann aufs 19. Jahrhundert.
Dankeschön, Frau Aschmann, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Und das Buch von Birgit Aschmann, Die Deutschen und die Natur, eine andere Geschichte des 19. Jahrhunderts, ist im Propylen Verlag erschienen. 720 Seiten der Umfang, 38 Euro der Preis.
Adventskalender. Ich bin Anne Kolek. Für die Lesart arbeite ich als Planerin, Redakteurin und auch als Buchkritikerin. Und aus all dem, was ich lesen darf, da schöpfe ich viele Geschenkideen, zum Beispiel diese: Katzen und Kapitalismus. Das ist ein Memoir von Courtney Gustafson, eine junge amerikanische Autorin. Und die schreibt darüber, wie es ihr Leben verändert hat, dass sie mit einem Rudel streunender Katzen in Kontakt gekommen ist. Es sind an die 30 hungrige Mäuler, auf die Courtney Gustafson trifft, als sie in ein neues Haus zieht. Und das stellt sie erstmal vor eine große, drängende Frage. Woher zur Hölle nehme ich das Geld, um all diese streunenden, abgemagerten, armen Tiere zu füttern und dann die vielen Kranken auch noch zum Tierarzt zu bringen? Ja, ganz besonders ist an diesem Buch, wie Cat-Content hier nicht nur persönlich wird, sondern vor allem auch politisch. Das verspricht ja schon der Titel: Katzen und Kapitalismus. Die Autorin hat nicht viel Geld. Sie arbeitet als Fundraiserin für die Tafel in Tucson in Arizona. Sie erstellt da Social-Media-Posts, um Spenden reinzuholen. Und auf diese Strategie, da setzt sie schließlich auch, damit sie ihre Streuner nicht hungern lassen muss. Via TikTok und Instagram wird es ihr gelingen, dass tatsächlich nicht nur ihre Tiere zum ersten Mal ein Leben ohne Mangel erleben. Meine beste Freundin Kathi, die ist auch so eine Cat-Person wie ich und sie ist auch eine feministische und politische Person. Ich glaube, dass sie dieses Buch auf ganz vielen Ebenen ansprechen wird, weil es darin zum Beispiel auch um Themen geht wie Misogynie oder um den American Dream und seine falschen Versprechen von Aufstieg durch Fleiß und Bildung. Courtney Gustafson gibt uns dazu wirklich tiefe Denkanstöße und all das auch noch anhand von wirklich süßen, manchmal traurigen, auf jeden Fall immer berührenden Katzengeschichten. Also für alle Cat People da draußen meine Weihnachtsbuchempfehlung.
Unser täglicher Adventskalender. Anne Kolik war das mit ihrer Empfehlung von diesem Buch. Courtney Gustafson, so die Autorin, Katzen und Kapitalismus, was Cat Content mit Mental Health, Empathy und Feminismus zu tun hat. So der ganze ausführliche Titel aus dem Englischen von Katharina Mahl übersetzt in bei Park X. So heißt der Verlag erschienen. 272 Seiten, kosten 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit Literatur aus England vom Londoner Autor Hisham Mata. Er hat bisher 4 Bücher veröffentlicht und jede Menge Preise dafür bekommen. Für sein Buch Die Rückkehr auf der Suche nach meinem verlorenen Vater wurde er zum Beispiel in den USA sogar mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet und bei uns in Deutschland mit dem Geschwister-Scholl-Preis. Nun gibt es einen neuen Roman von ihm. Meine Freunde heißt er. Dafür hat er auch schon den nächsten Preis, den George Orwell-Preis für politische Literatur bekommen. Und unser Kritiker Marc Martin ist jetzt im Studio, hat den Roman gelesen. Hallo.
Ja, guten Morgen.
Der Roman, der geht von einem realen Ereignis in London im Jahr 1984 aus. Erzählen Sie uns doch mal bitte, was damals dort passiert ist.
Ja, damals gab es eine Demonstration auf dem St. James Square, wo sich die libysche Botschaft befand, also die Botschaft der Diktatur Muammar al-Gaddafis. Da hatten sich Libyer, Studenten, jüngere Leute, Oppositionelle friedlich versammelt und aus der Botschaft heraus ist in die Menge geschossen worden, scharf geschossen worden. Eine britische Polizistin ist ums Leben gekommen, andere wurden schwer verwundet. Wenn man sich die Wikipedia-Anträge auf Englisch anschaut, das ist seidenlang, was da dokumentiert ist. Und die britische Regierung war natürlich alarmiert, aber Gaddafi hat zur selben Zeit die britische Botschaft in Tripoli umstellen lassen und gedroht, wenn seinen Leuten etwas passiert, würden die Briten dafür bezahlen. Also blieb der Regierung von Margaret Thatcher nichts anderes übrig, als diese Mörder auszuweisen und ziehen zu lassen, und sie wurden nie zur Rechenschaft gezogen.
Und wie holt der Hisham Mata jetzt dieses Verbrechen hinein in seinen Roman?
Der ich erzähle, Khaled, ist unter den Demonstranten. Er ist zu dieser Zeit ein 18-jähriger Student, gerade erst frisch aus Libyen gekommen, sollte in Edinburgh studieren, nach dem Willen seiner Familie und natürlich auch nach seinem eigenen Willen, wird dann von seinem Freund Mustafa dazu ermutigt, nach London zu gehen und an dieser Demonstration teilzunehmen. Er ist unter den schwer Verwundeten. Khaled und Mustafa überleben dank der Soforthilfe der britischen Ärzte, dann auch in den Krankenhäusern. Aber sie sind beide 18 Jahre alt und ihr ganzes Leben ist zerbrochen. Sie können nicht zurück nach Libyen.
Und der Roman erzählt dann, wie es weitergeht mit dem Khaled.
Der Roman erzählt dann, wie es weitergeht in Rückblenden. Khaled ist irgendwann ein 50-Jähriger, der 2016 durch London läuft und nochmal die ganzen Stationen abgeht, die für ihn so wichtig waren. Und er geht natürlich dann auch ab ein zerbrochenes Leben, denn es gab auch keine Möglichkeit der Rückkehr an die Universität von Edinburgh, weil dort unter den libyschen Studenten, wie es Uso war, sogenannte Telegrafen sich befanden. Das waren Spitzel, die dann Nachricht gegeben haben an das Gaddafi-Regime, wer außerhalb Libyens sich oppositionell äußert. Und ja, es ist der Rückblick auf ein Leben, das in Stücke zerfallen ist.
Wie macht er das literarisch, Herr Hisham Mati? Ist das so ein Erinnerungsstrom? Wie ist das stilistisch gehalten? Wie muss man sich das vorstellen?
Es ist ein Erinnerungsstrom, allerdings kanalisiert, strukturiert. Und aus diesem Grund hat er den George Orwell-Preis, der übrigens nicht für politische Literatur vergeben wird, sondern für Literatur mit einem Sinn fürs Politische. Also das Literarische ist das Primäre, und aus diesem Grund ist dieser Roman auch kein Aufarbeitungs- oder kein Thesenroman, sondern er beschreibt, wie ein Regime, das totalitär war, selbst im Ausland noch sein Seelengift verstreute, und eben nicht nur Seelengift. Khaled wird dann auch erlebt dann auch, wie in London der 80er Jahre ein Radiojournalist der für die BBC arbeitete, von libyschen Killern ermordet wurde. Und in so einer Anspannung, sein eigenes Leben zu Beginn, gerade wenn man jung ist, ist natürlich eine riesige Herausforderung, auch betreffend Partnerschaft. Die englischen Freundinnen, die er hat, sind dann irgendwann auch überfordert von der Last, die dieser junge Mann und dann auch älter werdende Mann mit sich rumträgt.
Aber das heißt, der Roman bleibt jetzt nicht nur bei Khaled, sondern macht er ja doch auch ein Spektrum auf von diesen Ereignissen 1984?
Genau, es gibt ja den, der Titel heißt ja Meine Freunde und es sind zwei, es ist Mustafa, der Aktivist, und dann Hossam, der Schriftsteller, den er erst etwas später entdeckt, und beide versuchen dann nach 2011, nach der Revolution gegen Gaddafi, ihr in Stücke gegangenes Leben wieder zu kitten. Mustafa, der Aktivist, geht nach Syrien, geht in den Widerstand gegen Gaddafi, landet natürlich dann aber auch in diesen innerlibyschen Tohu Wabohu, heiratet und verschwindet sozusagen, und Hossam besucht seine Familie, geht dann aber desillusioniert zurück, während Khaled der Beobachter bleibt. Mhm. Nicht der Indifferente, aber der Beobachter.
Das sind jetzt aber so viele Facetten, Marco Martin. Gelingt das denn literarisch? Wird das wirklich ein Roman, den man wirklich genießt, im Sinne von, also es ist gute, ja, gute Literatur, ja, und zugleich erfährt man etwas über vergangene Zeit.
Absolut. Ja. Diese Balance zwischen politischem Druck und inneren Verarbeitungsmechanismen plus den ganzen privaten Dingen und der Schönheit Londons, die auch eine Rolle spielt, ist in einer perfekten Balance gehalten, wobei perfekt jetzt schon so ein bisschen nach Kunsthandwerk klingt. Man spürt die große innere Beteiligung des Autors, aber diese innere Beteiligung ist jetzt nicht im Sinne einer Überwältigungsprosa, wo man dann stilistisch Abstriche machen müsste. Im Gegenteil, es ist ein wunderbar austariertes Buch. Ich würde von einem Meisterwerk sprechen.
Dankeschön, Marco Martin, über Hisham Mattas Roman Meine Freunde, aus dem Englischen jetzt übersetzt von Werner Löcher-Lorenz, im Luchterhand Verlag erschienen, 538 Seiten, ganz schön massiv auch, 26 Euro. Mehr dazu wie immer online oder in der DLF-App unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt ist wieder Zeit im Deutschlandfunk Kultur für Empfehlungen aus dem deutschen Buchhandel. Und heute telefonieren wir nach Weimar, wo Ruth Kroll in der Buchhandlung Die Eule arbeitet, direkt um die Ecke von Goethe. Guten Morgen, Frau Kroll.
Ja, einen wunderhübschen guten Tag nochmal.
Sie sind tatsächlich am Weimarer Frauenplan zu Hause, genau wie Goethes früheres Wohnhaus, heute natürlich großes Goethe-Nationalmuseum. Ich meine, muss man da also als Buchhandlung eigentlich dann die 150 Bände der Sophien-Ausgabe vorrätig haben?
Man hat Titel da, um sie da zu haben, das stimmt schon.
Und kommen da auch Goethe-Fans vorbei?
Natürlich. Das bleibt nicht aus.
Okay, wir gehen aber mal in unsere Zeit. Sie wollen uns drei Bücher empfehlen, Frau Kroll. Zuerst ein Roman der Österreicherin Sarah Kuratle. Chimäre heißt der Roman. Was ist das für ein Buch?
Ja, ich habe drei Titel ausgewählt, auf die ich schon im jetzt im auslaufenden Buch ja so die meiste Vorfreude empfunden habe. Und hier hat mich tatsächlich auch die hübsche Ausstattung ein wenig gelockt. Davon sind auch Buchhändlerinnen nicht gefeit. Und Chimäre würde ich als Text bezeichnen, nachfolgend, weil Chimäre entzieht sich tatsächlich und trotzt und entgrenzt sich. Das ist ein Text, der in lyrischen Stimmungsbildern funktioniert und durchaus Melancholie besitzt, aber ganz organisch gebaut ist, mitunter sogar ephemer. Und natürlich behält der Text auch eine Handlung vor. Ich würde die kurz umreißen. Oder es ist vielmehr ein Setting. Ich nenne das gerne ein dystopisches Kunst-Eden. Das ist eine Inselgemeinschaft, die auch selbst nicht verortet ist, örtlich oder zeitlich. Und dort gibt es Lehrer und Schüler, und die bauen zusammen ein Pflanzenarchiv auf und katalogisieren Samen und Pflanzen und zeichnen die ab. Und spannender ist jedoch, dass jede Naturbeschreibung, die da drin stattfindet, auch eine Beziehungsbeschreibung meint. Wir haben zwei Protagonisten, das ist einmal der Gregor, der mitunter auch anleitet, und der verbleibt auf der Insel. Und wir haben Alois, die Bindeln, sie verlässt dann die Insel. Beide sind so eine Bindungsklammer und pflegen eine Freundschaft eigentlich. und tragen aber auch Dinge mit sich, die sie abarbeiten müssen, also Traumata. Eine kurze Triggerwarnung im Sinne von Vernachlässigung oder Missbrauch. Und beide werden dann neue Beziehungserfahrungen machen und wir hangeln uns dann an den Figuren. Und spannend ist, dass wir immer nur in den Momenten sind. Wir kriegen auch immer abwechselnd die Perspektive von Gregor und von Alice und begleiten sie in ihrem Gewachsensein oder Gewordensein und wie sie sich damit auseinandersetzen und welches Kind sie noch sind oder vielmehr, wie sie da jetzt zurückblicken.
Frau Kroll, ich will nicht ins Wort fallen, aber, ich mit Blick auf die Uhr, wir wollen noch von den anderen so hören. Das hat sich jetzt auf jeden Fall sehr, sie sind begeistert und es ist auf jeden Fall, hört sich nach einer interessanten Empfehlung an dem Otto Müller Verlag, ist dieser Roman von Sarah Koradle erschienen, Chimäre. Jetzt kommen wir zur zweiten Empfehlung von Gerald Pochop, Tanz auf dem Vulkan, da denke ich so an die späten 20er oder frühen 30er Jahre, ist hier die ganz falsche Pferde, ne?
Genau, wir sind so im Team Subkultur. Es geht um widerständige Punkfrauen in der DDR. Herr Pop hat es herausgegeben und es ist viel mehr ein Zeitzeugnis als, also es ist kein Coffee Table Book, definitiv nicht. Und wir können dann anhand von Dokumenten, also Akten, Stasi-Akten, Tagebucheinträgen, mitunter auch Gedichten der jungen Protagonisten, das sind 23 Frauen, die ihre Geschichte erzählen. Und weil die Subkulturszenen meistens männerdominiert sind, ist es wahnsinnig spannend und ich finde auch gut, dass hier mit Respekt immer gesprochen wird. Und wir können dann eben sehen, wie Unangepasstheit politisiert wurde, dass Frauen nochmal ganz anderen Repressalien, weil mit Punk warst du Staatsfeind und nicht nur unangepasst oder eine Außenseiter. Und wir erfahren Alltägliches von, wie man die Kluft genäht hat. Es geht aber eben dann auch dahin, dass ihnen angedroht wurde, dass das Erziehungsrecht bei einer Schwangerschaft ihnen entzogen wird. Also es hat auch gewisse Tragik und wie Lebensbildungswege verbaut wurden, wie mitunter eben auch die Inhaftierungen aussahen. Also zwischen aller Lebendigkeit, die sie mit dem Zugang zum Punksein hatten, eben zur Diskurskultur und auch zum Feminismus angehalten wurden und die Politik sozusagen verteidigen.
Tanz auf dem Vulkan von Gerald Pochop bei Hirnkost erschienen. So, auf Ihrer Buchladen-Homepage, Frau Kroll, da empfehlen Sie ganz oben zuerst Kinderbücher. Und für uns haben Sie jetzt auch noch ein Kinderbuch, Die Grille in der Geige von Anna Haifisch. Ich meine, die Grille in der Geige, die macht natürlich Musik, aber in der Geige, wo wahrscheinlich genau, auf ungewöhnliche Weise, könnte ich mir vorstellen.
Die Anleihe zur Fabel von Aesop, das ist mir bewusst. Und das ist das allererste Kinderbuch von Anna Haifisch. Bekannte Comiczeichnerin mittlerweile auf internationalem Parkett. Sie bleibt ihrer Farbigkeit treu. Wir haben wieder dieses Orange und Gelb und auch ihr störrischer Strich, der manchmal wie Windows Paint aussieht. Das ist alles gegeben. Aber es geht natürlich auch, es geht um die brotlose Kunst. Die Geige ist sozusagen zurückgelassen im Wald. Die Grille stromert herum, ist ein kleiner Vagabund und beschließt einfach dort einzuziehen. Ist total zufrieden, tapfer, zieht Nudeln und spielt dann abends oben auf dem Bogen. Und alle anderen kleinen Säugetiere und Insekten sind extrem begeistert und freuen sich in der Kürbisbar. Sind sie auch alle ganz andächtig. Dann kommt aber doch ganz überraschend der bitterkalte Winter. Und alle frieren. Und die Mistkäfer beschließen, die Geige zu Kleinholz zu hacken, um zu überleben. Natürlich ist die Grille damit erstmal obdachlos. Ob da jetzt eine Wiedergutmachung stattfindet oder sie sozusagen damit verjagt ist, das würde ich gerne offen lassen.
Das ist doch die Spannung, aber erhalten bleibt.
Aber es ist eben so die Frage nach dem Wert von dem schönen Geistigen und der Kunst an sich.
Anna Haifisch, die Grille in der Geige, rot bei Rotopol erschienen. Gehen eigentlich Kinderbücher bei Ihnen sehr gut, jetzt auch in der Weihnachtszeit?
Absolut. Ja. Das ist auch meine liebste Aufgabe, die einzukaufen.
Aber das sozusagen, das funktioniert noch, ja? Also Bücher für Kinder auf dem Gabentisch, ja? Das klappt.
Da freuen wir uns immer ganz besonders. Und
sind Sie zuversichtlich fürs Weihnachtsgeschäft? Läuft schon gut?
jeden Fall. Das Abholfach ist voll Menschenberatung, so macht das Spaß.
So, super. Ich danke Ihnen, Ruth Kroll von der Weimarer Buchhandlung Die Eule. Machen Sie es gut.
Ja,
und grüßen Sie Ihre Kollegen.
Noch.
Bis dann, ciao.
Bis dahin, ciao.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Andreas Pflüger, ich bin Schriftsteller. Heute spreche ich über ein Buch meines Lebens. Das wäre Max Frisch, Homo Faber. Ich habe den Roman zum ersten Mal gelesen mit 16, bin glühender Max Frisch-Verehrer geworden. Die Verehrung war so groß, dass ich ein Jahr später nach Berzona in die Schweiz getrampt bin, um Max Frisch aufzusuchen in seinem Haus. Vor der Tür stand ein alter Jaguar aus den 60er Jahren. Er war also zu Hause, aber er hat die Tür nicht aufgemacht. Als ich dann etwa 10 Jahre später als Autor versucht habe, bei Verlagen zu realisieren mit meinen Texten, habe ich einmal von Rowohlt eine sehr wohlwollende Ablehnung erhalten, vom Verleger höchstpersönlich. Und darin hieß es, ja, Sie haben Talent, aber versuchen Sie nicht so zu schreiben wie Max Frisch. Naja, ich habe mir das sicher zu Herzen genommen. Das hat eine Zeit gebraucht, aber natürlich habe ich irgendwann meine eigene Sprache gefunden. Als ich etwa 45 war, habe ich mit Volker Schlöndorff einen schönen und für mich wichtigen Film gemacht, Der neunte Tag, ein Holocaust-Drama. Und an einem Tag hat Schlöndorff mich mit dem Auto abgeholt. Wir fuhren damit durch Berlin und es war ein alter silberner Jaguar aus den 60er Jahren, wunderschön restauriert. Ich sagte zu Schlöndorff, Max Frisch hat auch so ein Auto. Und Schlöndorff schaute mich an und sagte, das ist das Auto von Max Frisch. Er erzählte, dass er Homo Faber verfilmt hat und als der Rohschnitt des Filmes dann fertig war, ist er nach Berzona gefahren, um ihn Max Frisch zu zeigen. Frisch war zu diesem Zeitpunkt schon todkrank. Er wusste, dass er nur noch einige Wochen zu leben hatte. Aber der Rohschnitt hat ihn so begeistert, dass er Schlöndorff spontan an diesem Tag die Autoschlüssel in die Hand gedrückt hat und ihm das Auto geschenkt hat. So schließt sich der Kreis und ja, manchmal erzählt das Leben die allerbesten Geschichten.
Und wie, also was für eine klasse Geschichte. Im Jaguar von Max Frisch saß tatsächlich Andreas Pflüger, der Berliner Schriftsteller. Für ihn ist Homo Faber das Buch seines Lebens. Ausgaben in vieler Form im Surkamp Verlag, wo auch Andreas Pflüger inzwischen längst beheimatet ist. Er stürmt derzeit die Bestsellerlisten mit seinem neuesten Roman Kälter, ein Thriller vor dem Herrn. Große Empfehlung. Er war bei uns zu Gast auf der Buchmesse damit und wir haben uns lang und ausführlich darüber unterhalten. Die Sendung können Sie übrigens immer noch nachschauen unter www.deutschlandfunkkultur.de.